Also es gibt Prognosen von S&P Global, die ich auch in der Studie zitiere. Also da geht man schon davon aus, dass jede 16., 17. High-Yield-Anleihe dann auch in den kommenden 12 Monaten ausfallen könnte. Also wenn wir uns auf Deutschland beziehen, sehen wir schon Anstieg der Insolvenzen. Wir sehen gerade große Probleme am Immobilienmarkt.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner.
Gut, Herr Schürmann, dann fangen wir vielleicht an und ich darf Sie ganz herzlich bei der Geldmeisterin begrüßen. Vielleicht können Sie der Community sich kurz vorstellen, was Sie beruflich tun.
Ja, hallo Frau Kistner, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Christoph Schürmann. Ich arbeite am Flossbach von Storch Research Institute im Bereich der Unternehmensanalyse. Das ist ein unabhängiger Think Tank, angedockt an die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Und ja, wir machen uns Gedanken so um Makrothemen, volkswirtschaftliche Themen, politische Themen und ich jetzt speziell um ja Börse- und Unternehmensthemen, Aktienthemen.
Und damit Ihnen nicht langweilig ist, schreiben Sie hier und da eine sehr interessante Studie. Und auf eine möchte ich gern eingehen, und zwar Unternehmensfinanzierung, der Apple-Effekt, haben Sie sie genannt. Erstens, was ist denn der Apple-Effekt?
Na gut, ich habe es den Apple-Effekt genannt, weil man an Apple ganz gut illustrieren kann, was jetzt in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist. Das haben wir alle mitbekommen, die Zinswende. Und bei Apple ist es so, Apple hat gleichzeitig Schulden und gleichzeitig auch viel Bargeld. Ja. Und das Bargeld wird natürlich angelegt kurzfristig und die Schulden sind ein bisschen längerfristig finanziert. Und das ist jetzt in den letzten, ja, so 12, 18, 24 Monaten hat sich das so ein bisschen gedreht, dass inzwischen die Zinseinnahmen, die eigentlich bei Apple traditionell oberhalb der Zinsausgaben lagen, jetzt etwas höher sind. Das heißt, im Saldo, also wenn ich jetzt die Zinsausgaben von den Einnahmen subtrahiere, ist der Saldo negativ. Das heißt, im Moment zahlt Apple ein bisschen, ja, das bewegt sich im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, aber zahlt etwas mehr an Zinsen als Apple an Zinseinnahmen hat. Und
verstehe. Ja. Das heißt also, die Unternehmen sind auch ein bisschen ein Opfer der Zinswende. Abgesehen davon, dass sie teuer finanzieren müssen, aber auch praktisch im Finanzergebnis.
Ja gut, nicht jedes einzelne Unternehmen. Ja. Wir haben ja auch Unternehmen, die haben nur Netto Cash auf der Bilanz, die gar keine Schulden haben. Ja. Ja, die haben davon natürlich bisher nur profitiert. Und man kann das eigentlich bei allen Unternehmen sehen, dass die Zinswende, also diejenigen, die überhaupt Cash haben, und das haben ja alle, dass die Barmittel sich relativ schnell gut verzinst haben. Das sieht man an den Zinseinnahmen. Aber man sieht auch bei denjenigen, die eben Schulden zu refinanzieren haben, dass eben die Zinsausgaben dann jetzt auch langsam dort nach oben gehen. Jetzt ist es so, dass sich das Cash ja sofort, also sehr kurzfristig anlege. Das heißt, ich kann schnell umschichten und die Fremdfinanzierung, die Kredite haben ja eine gewisse Laufzeit und die werden ja nicht alle auf einen Schlag fällig. Also nochmal, diejenigen, die Unternehmen, die nur Netto-Cash haben, gar keine Schulden, die sind jetzt die allerersten Profiteure. Und Apple gehört halt deswegen nicht dazu, weil eben Apple sowohl Cash als auch hohen Cash hat, als auch Schulden. Und,
Das heißt, für den Investor, man muss sich da genau schauen, wo die steigenden Zinsen die Unternehmensgewinne belasten. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, wo man das sehen kann.
Genau, also erstmal muss man sich anschauen bei jedem einzelnen Unternehmen. Ich habe das für den S&P 500, die Industrieunternehmen, mal gesamt gemacht. Also wann ist aber überhaupt sind Schulden fertig? Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen hat, das hat, ich sage jetzt mal, 1 Milliarde an Schulden, die werden aber erst in 5 Jahren fällig, ja, dann trifft jetzt die Zinswende, schlägt sich da natürlich überhaupt noch nicht nieder. Mhm. Das heißt also, ich muss mir mein einzelnes Unternehmen angucken, wann werden Schulden fällig, müssen die überhaupt verlängert werden? Also Unternehmen können sich auch entscheiden, Apple ist da zum Beispiel wieder, oder ist da ein gutes Beispiel. Apple kann natürlich auch sagen, Mensch, die Schulden, die jetzt fällig werden, die refinanzieren wir nicht wieder, sondern wir zahlen die zurück. So, dann sinken natürlich die Schulden, dann spielt also der Zinsanstieg da keine Rolle. Also das ist das A und O. Dann muss man sich natürlich auch fragen, okay, wenn jetzt Schulden refinanziert werden, werden die wieder so rentierlich im Unternehmen, in Geschäfte angelegt, dass das diese höheren Zinsen, die wir jetzt haben, möglicherweise auch überkompensiert. Ne? Mhm. Auch dann werde ich am Ende des Tages unterm Strich bei den Gewinnen keinen negativen Effekt sehen. Das sind also alles Fragen, die man sich stellen muss.
Das heißt, vereinfacht gesagt, müssen die Unternehmen eigentlich mehr wieder entweder in ihrem operativen Geschäft tätig sein und weniger in der Veranlagung.
Richtig, genau. Und natürlich auch mal wieder mit ein bisschen spitzerem Bleistift rechnen, weil in der Phase, wo die Zinsen sehr stark gesunken sind, ja, wir haben auch Unternehmen in Europa gesehen, die sich für 1% langfristig verschulden konnten. Da rechnen sich natürlich Investitionen viel leichter, als wenn man jetzt sich zu 5 oder 6% refinanzieren muss. Und von daher gesehen werden da sicherlich auch die Unternehmen einen neuen Umgang mitfinden müssen. Und auch aus Anlegersicht sollte ich da schon mal ein bisschen drauf achten, was da in meinem Unternehmen passiert auf der Schuldenseite. So, denn Schulden da sind, wie gesagt. Mhm.
Die Verschulden sollte man sich generell und das Eigenkapital natürlich anschauen. Je mehr, je höher die Zinsen natürlich sind und die Belastung, dann auch die Kreditbelastung höher wird. Sind eigentlich die Firmen, haben Sie das sich auch angeschaut oder wie lang sind die eigentlich im Normalfall praktisch? Wie lang sind die Kreditverbindlichkeiten von der Dauer? Wird man das große, dicke Ende erst nächstes Jahr sehen oder ist es gerade jetzt, wo sehr viele von diesen noch günstigen Krediten abreifen?
Ja, das habe ich mir auch angeschaut, und zwar einmal eben für den S&P 500. Und da sehen wir, dass die Hälfte der aktuellen Schulden, wir reden da so über Bruttoschulden von 6.700 Milliarden Dollar im Moment, die werden bis 2030 fällig. Mhm. Und die Hälfte erst danach. Und das geht so sukzessive. Während 2025 ist das relativ viel. Da geht es so an die 400 Milliarden, die da fällig werden. Und dann nimmt das langsam ab. Also, so als Botschaft, die Hälfte der Schulden wird bis 2030 fällig. Und dann habe ich mir das im Stock 600, also den europäischen Unternehmen, angeschaut. Und da sieht man, dass 69%, also knapp 70% werden bis 2030 fällig. Und wenn wir jetzt davon... Wir müssen ja Annahmen tätigen. Also wenn man sagt, okay, diese Schulden werden jetzt refinanziert, dann wird diese Zinswende, die wir jetzt gesehen haben, bei den europäischen Unternehmen sich etwas schneller und niederschlagen als bei den US-Firmen. Also insgesamt kann man sagen, insbesondere US-Unternehmen sind auch durchaus relativ langfristig finanziert. Wie gesagt, nächstes und übernächstes Jahr zusammen werden ungefähr so 11, 12, 13% der Schulden fällig und refinanziert. So, das ist jetzt nicht ein Riesenbrocken. Ja, also das sollte jetzt niemandem zunächst
kein
mal
Problem sein, okay.
Genau. Also en gros, ja, auf den Index bezogen, auf alle Unternehmen, würde ich sagen, genau, kein großes Problem, wenn wir nicht nochmal einen massiven Zinsanstieg sehen sollten. Das muss man natürlich mal Klammer auf Klammer zu dazu sagen.
Und Sie schreiben in Ihrer Studie, was ganz interessant ist, dass man im Langfristvergleich sehen kann, dass sich das Ende des rund 40-jährigen Bullenmarktes am Kreditmarkt einläutet. Woran, bei den stetig fallenden Zinsen, woran sehen Sie das, dass sich das dem Ende zu neigt?
Ja gut, wir haben einen starken Bruch gesehen. Das war Mitte 2022, wo wir wirklich abrupt und steil da nach oben gegangen sind. Und das deutet zumindest sehr, sehr stark darauf hin, dass so ein Trendbruch nach so einer langen Rosse einfach dann das Ende des Bullenmarktes bedeutet. Ob jetzt eine große Base jetzt gleichzeitig kommt mit stetig steigenden Zinsen und fallenden Anleihenkursen, das sei mal dahingestellt. Aber man sollte schon davon ausgehen, dass wir jetzt nicht wieder auf die alten Tiefs zurückfallen, die wir hatten, und dass diese stetig fallenden Zinsen, ich meine, wir waren in der Eurozone oder bei Bundesanleihen beispielsweise ja auf null oder sogar negativ, dass das zumindest als unwahrscheinlich einzuschätzen ist. Und das signalisiert auch tatsächlich diese Langfristbetrachtung, wo man sieht, wenn so ein Bruch da ist, das kennen wir von anderen Märkten auch, wenn es einmal gebrochen ist, dann kehrt das üblicherweise nicht wieder dahin zurück, wo es mal gewesen ist. Also das ist zumindest unwahrscheinlich. Ausschließen kann man nichts, das ist ja immer klar.
Ja, aber Sie schreiben auch, also was auch sehr spannend ist, nach dem Ende einer übergeordneten Hause stiegen die Zinsen dann über rund 36 Jahre.
Genau, ja, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo wir eine ähnliche Entwicklung bis dahin, und dann ging es mit dem Zinsen steil nach oben. Jetzt muss man natürlich sehen, dass wir da wirklich über eine Vergangenheit sprechen, die sich sicherlich so auch nicht wiederholen wird. Wir leben in einem ganz anderen Schuldenregime heutzutage, wo sich einfach sehr hohe Zinsen eigentlich niemand leisten kann. Also wird es versucht, natürlich über die Notenbanken und politisch gesteuert zu werden, dass wir nicht mehr wie in 70er oder auch Anfang der 80er Jahre zweistellige Zinsniveaus sehen. Das muss man sehen. Aber klar, das war damals, ich denke, das ist, wenn man so Langfristvergleiche mal sich anschaut, dann sieht man, was auch passieren kann nach so einem Trendbruch. Das hat dann natürlich auch mehrere Jahrzehnte gedauert, bis es dann so steil nach oben ging.
Also mit 36 Jahren Zinsanstiege rechnen Sie nun mal nicht. Aber was halt interessant ist, ist der Trend, ja, weil jeder rechnet ja im nächsten Jahr, dass die Zinsen wieder gesenkt werden. Sind Sie da pessimistischer?
Nein, ich mache keine Zinsprognosen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also sagen wir mal so, wir sehen jetzt, dass die Inflationsraten deutlich rückläufig sind. Wir sehen, dass es auch zum Teil Äußerungen Federal Reserve gibt in der Richtung hin, dass zumindest also auch jetzt von Notenbankseite erstmal Ruhe ist, also da der Zinsgipfel erreicht ist. Wir sehen an den Märkten, auch bei den langfristigen Zinsen, dass schon wieder sehr stark auf Zinssenkung auch spekuliert wird. Also ne, die Anleihekurse sind gestiegen, die Zinsen am Kapitalmarkt sind schon wieder zurückgekommen, die Renditen. Und ja, also da wird natürlich auch schon wieder ein bisschen was vorweggenommen. Und das ob das zu Recht ist oder nicht, das werden wir sehen. Wir wissen nicht, ob es möglicherweise aufgrund der gestiegenen Zinsen auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen krachen könnte. Stichwort Banken, Finanzkrise. Wenn eine größere Finanzkrise, die immer nie exakt zu prognostizieren ist, im kommenden Jahr zutage treten sollen, dann werden sicherlich die Notenbanken reagieren. Ob das passiert, wissen wir nicht. Wir sehen natürlich eine Konjunkturschwäche. Wir haben immer noch das Fragezeichen, gibt es eine Rezession in den USA? Wir sehen China sehr schwach. Also es gibt auch ein paar Trends, die sicherlich die Inflation erstmal ein bisschen dämpfen. Auf der anderen Seite haben wir auch Trends, die so strukturell die Inflation treiben. Ja, wir haben die Globalisierung, wir haben den Rückbau von Lieferketten. Das macht Lagerhaltung teurer, das macht die Produkte teurer. Wir sehen Lohnabschlüsse, die schon auch recht kräftig sind. Mhm. Wir sehen, dass das Service-Dienstleistungen im Trend eher teurer werden. Ja. Und wir haben natürlich keine Ahnung, also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, wo in einem Jahr der Ölpreis stehen wird. Ja, das wissen wir alles nicht. So, also wir haben so mehrere gegenläufige Trends, deswegen wäre ich jetzt auch nicht so überoptimistisch, zumindest auf Sicht von mehreren Jahren, dass wir hier wieder eine Inflation bekommen, die von den Notenbanken bei 2% ja noch offiziell angestrebt wird. Das glaube ich nicht. Das heißt, ich würde generell sagen, dass man mit auf jeden Fall höheren Renditen und Zinsniveaus als jetzt in den vergangenen 10 Jahren rechnen sollte. Also diese 1-2% für langjährige Anleihen, auch Unternehmensanleihen, unwahrscheinlich. Wie gesagt, nie ist was ausgeschlossen, aber so.
Ja. Das ist aber spannend. Also wenn man jetzt von dem ausgeht und der Apple-Effekt, Apple kann sich das leisten, andere Firmen vielleicht nicht so sehr mehr, heißt das jetzt aus Investorensicht, muss man mehr auf die Bonität der Schuldner achten wieder? Bei den gestiegenen Zinsen?
Absolut. Also wir haben jetzt wieder einigermaßen, also wir haben natürlich immer noch einen verzerrten Kapitalmarkt, auch durch die Notenbanken, es werden ja immer noch Anleihen angekauft von der EZB bei fälligen Coupons. Und es gibt Überlegungen, auch wieder Unternehmensanleihen vielleicht zu kaufen. Aber genau, wir haben eigentlich wieder einen funktionierenden Kapitalmarkt, was ganz schön ist für Anleger. Ne? Das heißt Bonitäten oder auch eigene Bewertung. Ja, ich kann ja ein Rating erstmal nur als Anlass nehmen, das selber zu prüfen, spielen wieder eine große Rolle. Ja, wir sehen das beispielsweise am deutsch-österreichischen Immobilienmarkt. Sie wissen, wovon ich rede, da wo sehr fröhlich finanziert worden ist, abseitig jeglicher Bonität. Und jetzt sehen wir halt da wieder eine Differenzierung. Wir sehen das allgemein auch bei Unternehmensanleihen. Das heißt, ich bekomme jetzt auch ein höheres Risiko wieder mit einem Prozentpunkt oder 2% oder auch 3 Prozentpunkten mehr bezahlt bei Anleihen. Und das war teilweise eben auf wenige Zehntel zu Prozentpunkte zusammengeschnurrt. Der Unterschied zwischen einer sicheren Anleihe und einer doch eher ein bisschen unsicheren Anleihe. Und das ist eigentlich ganz schön, finde ich, aus Anlegersicht zu sagen, Mensch, ich kann selber auch eine Risikoadjustierung vornehmen, Laufzeiten und so. Genau. Und dasselbe gilt natürlich auch für Aktien. Also die Flut hat wirklich die allermeisten Boote ja gehoben in den vergangenen Jahren. Wir haben gesehen, Unternehmen, die dann doch nicht so geliefert haben, sind jetzt auch stark abgestürzt oder die einfach überbewertet waren. Auch da muss ich mir überlegen, welche Qualität möchte ich denn haben, ja, und wenn ich mindere Qualität einkaufe, habe ich ein höheres Risiko, aber vielleicht habe ich auch eine höhere Chance. Also das muss man immer für sich selbst sagen. Also so, das Positive ist eigentlich, haben wir wieder einen viel besseren Kapitalmarkt, der eben auch Chancen und Risiken ein bisschen besser widerspiegelt. Und das ist eigentlich ganz schön, wie ich finde.
Ja. Also das gilt wieder, there's no free lunch, was vielleicht ein bisschen verschwunden war in der
Absolut,
letzten
sehr
Zeit.
Gut, ja, genau.
Und auf der anderen Seite, weil Sie das gerade sagen, ja, wie gesagt, Risiko, kein Mehrertrag ohne mehr Risiko, aber können Sie mir dann erklären, warum US-Staatsanleihen höher rentieren wie italienische?
Na gut, da muss man natürlich sagen, dass die EZB macht eine Spread-Kontrolle, also die Differenz zwischen italienischen, den Renditen der italienischen Staatsanleihen und Bundesanleihen soll nicht zu weit auseinanderlaufen. Und das, was an Coupons aus dem gesamten Bestand der EZB fällig wird bei Staatsanleihen, geht in italienische Anleihen. Es geht nicht mehr, wie es noch in den vergangenen Jahren war, auch in Bundesanleihen. So, also da findet eine Kontrolle statt. Und deswegen ist da zum Beispiel die Bonität Italiens nicht richtig gewichtet, würde ich jetzt mal wagemutig sagen. Ja. Und wir haben bei in den USA eigentlich die ganze Zeit immer etwas höhere Renditen am Kapitalmarkt auch gehabt, ja. Und das setzt sich jetzt setzt sich jetzt fort. Genau. Also da haben wir noch bei Euro-Staatsanleihen und damit bei Euro-Anleihen insgesamt haben wir immer noch eine gewisse Verzerrung ganz klar drin. Ja, genau. Also das heißt, wenn ich in italienische Staatsanleihen investiere, dann vertraue ich auch darauf, dass die Eurozone und die EZB
da
einspringt und das auch auffängt und dass das noch so funktioniert. Also dieser Moral Hazard, dass das geht. Und bei Ja, natürlich habe ich bei US-Staatsanleihen auch eine gewisse, ja, es steht auch die Fed und so, aber ja, so erklärt sich das. Also es ist, wie gesagt, der ganz freie Kapitalmarkt, wie wir ihn gerne hätten, den gibt es nicht und den wird es auch nicht mehr geben. Ein bisschen freier. Ne? So.
Aber Sie rechnen schon damit, und das sieht man auch schon, dass praktisch der Spread von High Yield zu besseren Bonitäten wieder größer wird.
Ja, davon muss man es gibt Prognosen von S&P Global, die ich auch in der Studie zitiere, also da geht man schon davon aus, dass es jede 16., 17. High Yield Anleihe dann auch in den kommenden 12 Monaten ausfallen könnte. Ja, wir sehen jetzt, wenn wir uns auf Deutschland beziehen, sehen wir schon einen Anstieg der Insolvenzen. Wir sehen gerade große Probleme am Immobilienmarkt, also nicht nur in Deutschland oder Österreich, auch in den USA. Und der Spread hat sich da auch ausgeweitet und das auch völlig, völlig zu Recht. Und man sollte davon ausgehen, dass zumindest der Spread, also wenn es insgesamt das Zinsniveau, Renditeniveau wieder sinkt, und die Konjunktur sich einigermaßen hält, dann kann trotzdem auch der Spread ja gleich bleiben, auch wenn die Renditen ein bisschen zurückgehen. Also ja, auch da sehen wir, der Markt funktioniert wieder besser, Risiken werden wieder gepreist, ob die immer richtig gepreist sind, klar. Und deswegen sage ich ja, über eine vernünftige Analyse kann man für sich dann auch wieder was herauspicken, was der Markt vielleicht nicht ganz richtig preist und eben was nicht nur durch die niedrigen Zinsen eben einfach im Preis und damit in der Rendite verzerrt ist.
Sie haben den Immobilienmarkt als Problematik momentan gleich zweimal angesprochen. Da wollte ich auch ein Zitat unseres Vorstands, unserer Finanzmarktaufsicht, Ihnen praktisch Sie damit konfrontieren, wo er sagt, der Bankenmarkt ist zwar hoch reguliert, aber das Risiko hebt sich auf die verlagert. Und da hat er speziell diese Immobilienfonds angesprochen. Sehen Sie das auch so?
Da habe ich eigentlich keinen Einblick in jetzt Immobilienfonds. Was man sagen kann, ist natürlich, dass wir über die Bankenregulierung ein Problem insofern haben, als dass viel von den sogenannten Schattenbankensektor, der wenig reguliert ist oder gar nicht reguliert ist, finanziert wird. Ja, und da haben wir, selbst wenn wir uns bemühen, haben wir da nur geringe Einblicke. Also da haben wir große Summen, wenn man zu dem Nicht-Bankensektor auch noch Versicherung etc. pp. Zuzählt, dann sind im Moment 50% des globalen Marktes werden werden davon finanziert. Und das ist natürlich immer ein Risiko, was wir nur vage greifen können. Ja, früher bei den Banken hätte man zumindest theoretisch die Möglichkeit zu sagen, da gibt es eine Aufsicht, da gibt es die, ne, das kann man sich alles anschauen. Da ist auch nicht richtig hingeschaut worden, aber da gab es zumindest die Möglichkeit. In diesem etwas verästelten Schattenbankenbereich ist das noch schwieriger. Aber zu den Fonds konkret, da kann ich
Was würden Sie denn als die größten Chancen und Herausforderungen der nächsten 18 Monate sehen?
Ja, als Herausforderung, denke ich, das ist tatsächlich die Schuldenfrage. Ja, wir sehen sehr hohe Staatsschulden auch in den USA. Wir sehen natürlich, dass große Ausgabenprogramme gemacht worden sind oder gemacht werden sollen in Sachen, ja, Klima, natürlich die kriegerischen Auseinandersetzungen, die kosten viel Geld. Das gewisse Decoupling von China. Also das sind alles Herausforderungen und auch mögliche Belastungen. Das muss man sehen. Das sollte man schon sehr aufmerksam beobachten, inwieweit denn die, na, in Deutschland gibt es die Diskussion in die Schuldenbremse. In den USA hatten wir mehrmals dass der Shutdown, ja, das ist so zwar so ein bisschen Folklore, aber es war jetzt schon auch immer ein bisschen enger dran, dann verschoben, oder dass man dem näher kam, sprich, also, dass dann eben der Staat nicht mehr in der Lage wäre, auch seine Bediensteten kurzfristig oder zu bezahlen und so weiter und so weiter. Also Schulden, ja, und natürlich die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Also gibt es eine Rezession in den USA, ich denke mal in Deutschland, in Europa wird das Wachstum sehr, sehr schwach sein. Das ist nicht meine Prognose, das ist so die allgemeine Prognose, die ich jetzt hier wiedergebe. China sieht man Schwäche. Ja, das sind die Herausforderungen. Naja, und ich glaube einfach, die Chancen auf 12 und 18 Monate, das ist immer so schon kurzfristig gedacht, also ich vertrete. Das sollte eigentlich jeder versuchen zu sagen, okay, welche finanziellen Ziele habe ich, auf welchen Zeitraum möchte ich anlegen? Ja, je jünger ich bin, desto mehr Zeit habe ich, desto mehr geduldiger kann ich investieren. Und dann sollte ich mir halt am Kapitalmarkt die Anlagen herauspicken, die dazu passen von der Laufzeit her. Wenn ich sage, Mensch, ich brauche vielleicht in ein paar Jahren mal Geld, dann sollte ich eher kurzfristig investieren, dann sollte ich jetzt vielleicht tatsächlich in Anleihen gehen. Wenn ich sage, in 3 Jahren brauche ich das Geld, wenn ich einen längerfristigen Horizont habe, dann sollte ich mich vor allen Dingen ja am Aktienmarkt tummeln und da eben auf vielleicht mehr auf Qualität achten, als jetzt zu hoffen, ich mache jetzt den schnellen Gewinn über 12 oder 18 Monate. Und natürlich gibt es die Megathemen, künstliche Intelligenz beispielsweise. Aber ganz ehrlich gesagt, wissen wir nicht, wer da in 5, 6, 7, 8 Jahren als großer Gewinner hervorgehen wird. Das weiß keiner. Wir sehen, dass natürlich die großen Tech-Konzerne versuchen, da das Rennen zu machen. Ja, ob es dann kleinere Wettbewerber, die vielleicht noch gar nicht public sind, sondern noch privat sind, vielleicht dann plötzlich auftauchen. Das ist alles schwierig zu sagen. Aber natürlich wird KI einer der großen Trends sein. Und da muss man sich halt anschauen, welche Unternehmen denn möglicherweise davon profitieren und dann eben schauen, bin ich denn bereit, dann den Preis zu bezahlen, ja, der gerade verlangt wird, oder ist es vielleicht dann auch schon ein bisschen an der einen oder anderen Stelle möglicherweise überzogen?
Also ein bisschen die kurzfristige Brille absetzen, weil man sich immer überlegen muss, wann möchte man eigentlich das Geld und dann sich wahrscheinlich auf
Ja.
solche Hypes auch nicht unbedingt gleich raufsetzen.
Naja, schauen Sie, wenn Sie mich 2019 gefragt hätten, dann hätte ich vielleicht eh nicht geantwortet, weil dann 2020 hatten wir diesen riesen Corona-Einbruch von 30%, sowas kann man nicht prognostizieren. Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, wir haben die Energiewelt ist komplett durcheinander und was in den nächsten 12 oder 18 Monaten, also ich weiß natürlich auch nicht, was in den nächsten 7, 8, 9 Jahren passiert, aber was wir einigermaßen wissen, ist, dass wenn man geduldig und langfristig investiert und auch eben dann bei der Stange bleibt, das kann durchaus auch mal 10, 15 Jahre, also wir hatten jetzt einen Hossezyklus, der relativ lange war, kann es auch mal nur seitwärts gehen und dann aber sagen, okay, ich kaufe mir die Qualität ein, ich bin geduldig und ich stehe auch diese Crashs, ja, und diese Rückschläge. Rückschläge halte ich aus, dann wird das langfristig erfolgreich sein. Denn kein Mensch hätte im Oktober gesagt, ja, im November legen die Aktienmärkte um roundabout 10% zu. Ja? Yeah. Da hätte jeder gesagt, ja, wie kommst du denn darauf? Ne? Das kann ja keiner prognostizieren, aber derjenige, der eben diesen Abschwung, den wir da September, Oktober oder ab Ende August hatten, nicht verkauft hat, sondern gesagt hat, ich habe eine Anlagestrategie, ich halte durch, ich bin mit meinen Anlagen eigentlich zufrieden, dass man mal an der einen oder anderen Stelle sieht, ach, da habe ich vielleicht nicht, es liegt nicht so gut, das Unternehmen ändert seine Strategie, hat jetzt so eine hohe Verschuldung, deswegen verkaufe ich sowas mal, klar. Aber so, also das heißt, ich muss irgendwo investiert sein, nicht auf Bargeld sitzen, weil das wird bei einer Inflation, auch bei einer Inflation von nur 3% wird das Bargeld weniger, also tatsächlich das Geld arbeiten lassen. Ich glaube, das ist immer der beste Tipp.
Also man sollte mehr wieder Unternehmensanteile und nicht Aktien kaufen.
Das würde ich nicht sagen. Also ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, in den vergangenen Jahren zu Nullzins in Anleihen zu gehen, 1% Zins weit unterhalb der Inflation war keine gute Idee. Jetzt bieten Anleihen, Unternehmensanleihen oder vielleicht auch Staatsanleihe, bieten die Möglichkeit, dass ich mir zumindest mal einen positiven Nominalzins einlogge. Wenn der jetzt bei 4% ist und die Inflation ist auch bei 4%, dann komme ich nach Steuern zwar auch mit ein bisschen Minus raus, aber nicht mehr so stark, wie wir es in den vergangenen Jahren haben. Also ich würde Anleihen als Beimischung sehen. Wenn ich natürlich älter bin und sage, Mensch, jetzt gehe ich auf die 70 zu, dann würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, ich lege über 20 Jahre strategisch in Aktien an, sondern dann würde ich sagen, okay, ich nehme die Coupons, die ich kriegen kann bei den Anleihen, nehme den mit oder mache nur noch einen kleinen Aktienanteil. Aber je jünger ich bin, desto mehr würde ich nach wie vor auch sagen, also da sollte man in Aktien engagiert sein mit so einem Anteil, wo man sich mit wohlfühlt. Man kann ja sich anschauen, wenn ich 50% meines Geldes in Aktien habe und den Rest festverzinslich, wie hoch ist das Risiko, dass der Aktienanteil mich in der Base mal runterzieht und so. Das muss dann jeder für sich selber abschätzen. Halte ich 20% Verlust aus, das sollte ich eigentlich immer. Ja, 30, 40 machen würde auch nichts aus. Wir haben es gesehen, Corona crasht, der war dann 2-3 Monate später wieder aufgeholt. Also so, da muss man eben sich selber so ein bisschen trainieren. Nein, also auf jeden Fall Aktien würde ich immer das Prä geben. Wir leben in einer Welt, wo die Verschuldung sehr hoch ist, wo wir nicht wissen, ob das auf 10, 20 Jahren auf allen Ebenen immer gut gehen wird. Oder vielleicht auch schon nicht auf 5. Und deswegen würde ich auch nicht zu viele Schuldtitel mit langen Laufzeiten, also mit sehr langen Laufzeiten. Also jetzt zu sagen, ich packe mein Geld auf 20 Jahre nur in Anleihen, nur in Kredit. Aber das, wie gesagt, das ist so eine persönliche Einschätzung. Wenn wir sehen, dass die Verschuldung zurückgeführt wird oder dass die Verschuldung in Relation zu den zum Bruttoinlandsprodukt in den wesentlichen Staaten sich eben nicht weiter erhöht und die Zinsen nicht weiter steigen, dann sieht das gut aus. Nur die Frage ist, welches Vertrauen haben wir denn nach den Erfahrungen der letzten Jahre, dass die Schulden gebremst werden, muss man sehen.
Ja. Ich habe mich jetzt undeutlich ausgedrückt, aber so wie Sie die Frage verstanden haben, war es sehr interessant für mich zuzuhören. Ach so, okay. Woran ich gedacht habe, weil der großartige Charlie Munger gestorben ist und er und Buffett ja immer gesagt haben, man kauft Unternehmen und keine Aktien, weil sie das so schön beschrieben haben, dass man halt nicht auf den täglichen Aktienkurs schauen sollte, sondern sich das Unternehmen vornehmen sollte. Und wenn man an das glaubt und an das Geschäftsmodell glaubt, auch sich nicht so sehr auf den Börse oder auf den Kurszettel fokussieren.
Absolut, genau. Ich kaufe in erster Linie, sollte man versuchen, vernünftige Geschäft oder sehr gute Geschäftsmodelle zu einem adäquaten Preis zu kaufen. Genau, es geht um das Geschäftsmodell. Dazu gehört auch ein bisschen die Governance, und das Soziale. Und vielleicht kann man ein bisschen mal auf das E natürlich auch schauen. Ja, aber ich versuche in Geschäfte zu investieren oder in Unternehmen zu investieren, deren Geschäftsmodell, von denen ich überzeugt bin und das valide ist. Und das sehe ich natürlich am besten daran, wie am Ende die Cashflows reinkommen.
Okay. Um nochmal zu Ihrer Studie zurückzukommen zum Abschluss. Glauben Sie, dass das weiter auseinanderklafft, die Zins- und Dividendeneinnahmen und dann auf der anderen Seite die Ausgaben durch den Apple-Effekt?
Also die Unternehmen haben natürlich mehr Schulden als Cash.
Ja. Ja,
wenn man das in den USA sieht, aktuell ist das eine Differenz einfach von 4.300 Milliarden Dollar. Also USA meine ich jetzt die S&P 500 Unternehmen ohne Finanzkonzerne. So, das heißt, ich muss ja mehr Schulden refinanzieren zum höheren Zins, als dass ich auf der anderen Seite Cash habe, was sich verzinst. Jetzt muss man mal sehen, natürlich alles fließt. Ja, die Unternehmen haben ja auch wieder Cash-Einnahmen.
Yeah.
Wenn sie damit die Schulden reduzieren sollten oder nicht erhöhen sollten oder den Cash-Bestand erhöhen sollten oder halt so gut in ihren Geschäften unterwegs sind, dass sie diesen Zinsanstieg, den wir gesehen haben, überkompensieren können, dann ist das unproblematisch. Das wird aber natürlich nicht in jedem Fall und bei jedem Unternehmen gelingen. Und deswegen auch funktionierender Kapitalmarkt, den wir jetzt wieder haben, oder eine Auswahl, wo ich mir das anschauen kann. Wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass tatsächlich Unternehmen, die Netto Cash auf der Bilanz haben, einfach deutlich gestiegen sind im Kurs, und diejenigen, die also schwach unterwegs war mit relativ hohen Schulden und einer schwachen Zinsdeckung, die sich so definiert aus dem Ergebnis vor Steuern und Zinsen zu den Zinsen, die ich jährlich zu zahlen habe, die haben über 5 Jahre jetzt, liegen die bei Null im Kurs. Das heißt, die Investoren haben das schon drauf geachtet, haben das antizipiert, die Zinswende, haben die Zinswende dann gesehen. Und ja, genau. Also wie gesagt, der immer im Einzelnen, das einzelne Unternehmen sich anschaut, wie das im Gesamtmarkt sich abspielen wird auch davon abhängen, ob die Unternehmen noch neue Schulden nehmen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Neuverschuldung bei den S&P 500 Unternehmen um über 8% pro Jahr gestiegen ist.
Mhm.
Da kann man sagen, ja gut, der Betriebswirt würde sagen, ja klar, die Zinsen fallen, ich verschulde mich,
ja,
weil ich mit meinen Geschäften einfach mehr raushole, als mich die Zinsen kosten. Jetzt mal ganz, ja, ich verdiene also mehr als meine Kapitalkosten, und dann war das auch sinnvoll. Und jetzt ist einfach ein Zeitpunkt, wo sich vieles nicht mehr so leicht rechnet bei den Zinsen. Und wenn sich jetzt die Unternehmen in dem Maße weiter neu verschulden sollten, dann könnte das insgesamt kritisch sein, würde ich mal sagen.
Und, mhm. Also ja. Ihr Appell abschließend, man sollte auf die Verschuldungsquote schauen, oder welche Kennzahlen schauen Sie sich da vor allen Dingen an?
Ja, genau, auf die Verschuldungsquote, natürlich auf Verschuldung zum Eigenkapital, wie ist die Zinsdeckung, also wie sind die operativen Geschäfte zu den Zinsausgaben, natürlich auch im Zeitablauf. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, kann ich mir das ja jedes Quartal anschauen, sind die Schulden nach oben gegangen? Wenn ja, hat das irgendwas am operativen Ergebnis gemacht, und hat das irgendwas am Nettoergebnis gemacht und an den Cashflows? Wenn das nicht der Fall ist, dann sind die höheren Schulden gut investiert worden vom Unternehmen.
Mhm.
Ja, ne? Oder ich gucke mir halt an, okay, das Unternehmen, ja, auf der operativen Ebene bleibt sich das ungefähr gleich, die Marge, und auch die Nettomarge bleibt gleich, weil vielleicht die Schulden etwas zurückgeführt worden sind. Also dass gar keine Neuverschuldung, sondern getätigt worden ist. So, das kann ich mir im Zeitablauf immer angucken bei den Unternehmen, die ich hoffentlich vorher ganz gut ausgewählt habe, und kann dann eben sagen, ja Mensch, das läuft jetzt aber schlechter als erwartet, oder das ist im Trend, das gefällt mir nicht so. Ne, schwierig wird es halt bei den Unternehmen, wo die Geschäfte nicht gut laufen, die sowieso schon hohe Schulden haben, die jetzt zur Refinanzierung anstehen. Also das wird dann sicherlich schwierig sein.
Mhm.
Das ist natürlich auch häufig schon im Aktienpreis mit drin. Das ist auch klar. So, aber ja, also Qualität, das zählt wieder mehr, als es in den vergangenen Jahren der Fall war, wo einfach durch die gesunkenen Zinsen die Hosse befeuert worden ist und einfach en gros, mehr oder weniger, also der allergrößte Teil an der Börse auch stark, also deutlich gestiegen ist im Kurs. Und ja, das wird in den nächsten Jahren einfach ein bisschen schwierigeres Geschäft werden, aber das heißt ja nicht, dass das nicht funktionieren kann.
Ja, also fundamental Analyse ist alles andere als oldschool. Man sollte die Bilanzen wieder rauskramen und sich anschauen. Ich sag herzlichen Dank, Herr Schürmann. Das war sehr, sehr interessant.
Absolut. Vielen Dank, Frau Kistner.
Alles Gute.
Ja, danke.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.